Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Bei uns ziehen sich alte Menschen wie alte Menschen an, häufig, nämlich grau und beige
genau, viel
und
beige,
viel, viele Beige-Töne, ja. Und verhalten sich auch so. Ich meine, in einer beigen Klamotte erstirbt zuerst deine Körpersprache und dann irgendwann du selbst.
Absolut.
Aber in Amerika und in Italien, da sehe ich Leute, die sind also über 80, die sind bunt angezogen und haben Männer mit dem Zopf und so. Es ist einfach so Willie Nelson technisch. Ja, die sind irgendwie so unterwegs und man denkt, ja, die natürlich sind sie alt, aber sie haben noch was Jugendliches sich bewahrt, ja, und sind temperamentvoll und trinken morgens schon mal ein Glas Wein und so. Das mag ich. 1, 2, 3, 4.
Hallo, liebe Zuhörer in der Nils Bokeberg Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und heute ist hoher Besuch hier in unseren heiligen NBE-Hallen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Ich hatte mein Leben lang, seit ich arbeite, gehofft, dass wir uns mal begegnen würden, weil er auch in einer meiner Lieblingssendungen als Gastgeber fungiert. Dazu ist nie gekommen, deswegen habe ich ihn kurz zu mir eingeladen, weil ich wahnsinnig viel von ihm wissen will, weil er so viel zu erzählen hat und ich freue mich so sehr darauf. Deswegen herzlich willkommen, der Moderator, Schrägstrich, Gastgeber.
Harald Schmidt.
Filmproduzent, Autor und Hans Dampf in allen Gassen, Hubertus Meyer-Burkhardt. Hallo, Hubertus.
Ich freue mich. Das ist eine sehr schöne Ankündigung, die mir geradezu, also die Schamesröte ins Gesicht treibt. Nein, das freut mich sehr. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast und ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr und es ist wirklich, ich muss das jetzt mal vorweg sagen, also wenn ich die Sendung hier vorbereite, ich habe eine tolle Redaktion, die mir jedes Mal Infos zusammenstellt und mir dann irgendwie schickt und dann setze ich mich nochmal an den Computer und recherchiere selbst und lese Interviews und so weiter und so fort. Und dann liest man Interviews von Leuten und wir kennen das alle, wenn man regelmäßig Interviews gibt, weil man irgendwas veröffentlicht hat oder so, dann kriegt man immer ähnliche Fragen gestellt und irgendwann schleifen sich bei einem so Antworten ein, die man dann überall gibt. Und deswegen ist es, wenn man mehrere Interviews von jemand liest, der in der Öffentlichkeit steht, oft so, dass man so die gleichen Antworten liest. Bei dir ist es, ich habe so viele Interviews von dir gelesen und sie sind alle komplett unterschiedlich. Das finde ich den Wahnsinn, weil du.
Den Moment angepasst.
Ja, den Moment angepasst, ja. Genau. Und ist das etwas, was du bewusst machst? Das habe ich mich sofort gefragt, weil du quasi selber als jemand, der, ich weiß nicht, wie viele X-Sendungen der NDR Talkshow du jetzt schon gemacht hast.
Über 400.
Genau, das ist ja eine Menge Holz an Interviews vor allem. Dass man, weil das ist etwas, was ich sozusagen, weswegen ich auch diesen Podcast gegründet habe, aus so einer Art, wie sagt man, Notwehr heraus, weil ich selber auch schon so oft interviewt wurde und weiß, wie schlimm es ist, furchtbar interviewt zu werden.
Ach, das ist meine Weintraube, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Das geht eigentlich. Ich versuche einfach, wahrhaftig zu sein.
Ja.
Und wenn ich mich mit dir unterhalte und du befragst mich, dann versuche ich, aber eigentlich muss ich da auch gar keine Energie investieren, um diesen Versuch wahr werden zu lassen, dann bin halt das ich jetzt im Moment. Und wenn wir uns treffen würden im Café hier um die Ecke, würde ich mit dir genauso mich unterhalten und da Meinungen sich auch gelegentlich verändern. Gott sei Dank, wenn man ein besseres Argument hat, verändert sich ja auch meine Position. Ich finde es furchtbar, wenn man verhärtet. Dann gibt man unter Umständen heute eine andere Antwort auf eine selbe Frage als die Antwort, die man vor 5 Jahren gegeben hat oder vor 10.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch viele Interviews von dir aus dem gleichen Zeitraum, wie gesagt, weil du ein Buch veröffentlicht hast, gelesen und trotzdem schaffst du es auf gleiche Fragen doch sehr unterschiedlich einzugehen. Ist das auch Tagesform oder?
Ich weiß es nicht, aber es ist ja ein Gespräch. Also ich betrachte auch ein Interview jetzt nicht so sehr, dass man nur zuhört, sondern dass man auch versucht hinzuhören. Mhm. Und ich unterscheide auch nicht so sehr zwischen einem Gespräch, das man jetzt vor einer Fernsehkamera und vor einem Mikrofon wie hier führt und einem Gespräch, das man privat führt. Ich meine, solange es jetzt nicht wirklich privat ist. Weil es geht ja darum, dass man gemeinsam eine Atmosphäre schafft und vielleicht sogar zu Erkenntnissen kommt.
Ja.
Und ich von dir was lerne und denke, Mensch, der Bogeberg, ich habe viel von dem gehört, der hat mich. Und wenn ich nachher mit dem Auto von hier von Berlin nach Hamburg fahre, denke ich dann so nach und denke, der hat irgendwas gesagt, XY, und da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Interessant.
Jetzt stehe ich unter Druck. Jetzt setzt du mich unter Druck.
Ja, oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Also das ist doch das Schöne an einem Gespräch. Wir sind ja sehr vorsichtig bei dem Begriff Partner. Mhm. Also bevor man von seiner Partnerin oder Partner spricht, muss ja, also eine gewisse Wahrhaftigkeit.
Ja.
Oder bevor ein Anwalt sich in einer Anwaltskanzlei Partner nennen darf und auf den Briefkopf kommt, ja, vergehen ja Jahre. Nur bei dem Begriff Gesprächspartner sind wir mit dem Begriff Partner relativ mutig.
Ja, bestimmt, ja.
Also ist ein Gesprächspartner von mir. Ich finde auch interessant, wenn man jetzt mal so ein Gespräch charakterisiert, dass wenn wir da die Verben mal untersuchen, die man in der deutschen Sprache verwendet, sind das alles antikapitalistische Verben. Ich will dir ein Beispiel geben.
Ja, unbedingt.
Pass auf, ich schenke dir Vertrauen.
Ja.
Ich leihe dir mein Ohr.
Ja.
Ja, das sind alles Begriffe. Erst wenn du glaubst, lieber Nils, dass ich dich, sagen wir mal, hinter die Fichte führe oder dich beschwindle, dann benutzt du ein kapitalistisches Wort. Dann sagst du, das kaufe ich dir nicht ab.
Oder du verkaufst mich für blöd.
Du verkaufst mich für blöd. Ja. Und ich finde das ganz interessant, so dass also ich mag das eigentlich, dass man für einen im bestimmten Rahmen jemandem Vertrauen schenkt, sonst wäre ich nicht hier, dass man ihm das Ohr leiht, das mag ich. Und dann kommt man zu einem Gedanken Austausch. Ja, tauschen ist ja auch wieder ein Wort, was jetzt keine kapitalistische oder merkantile
Verwertbarkeit hat.
Keine Verwertbarkeit hat. Ja. Und ich finde insofern, ich bin sowieso ein großer Freund der deutschen Literatur und der deutschen Sprache. Und da mag ich sie besonders, die Sprache, unsere Sprache.
Hat sie, also schon, dass Sie direkt mit so einem Grundkurs Semantik einsteigen, das ist ja…
Ja, ich langweile bereits.
Nein, überhaupt, ganz im Gegenteil. Das ist ja, und das finde ich ja so, das fand ich so fantastisch eben, ich habe hier so einen Notizzettel, es gibt kein Gespräch mit dir, aus dem nicht mindestens 5 Aphorismen
existieren. Ja, da muss ich aufpassen, ich gebe zu, das ist… Ja, wobei…
Aber das ist doch toll, ich meine, du sprichst wie gedruckt, wie man so schön sagt.
Ich muss mich da auch verteidigen. Also das
ist gar keine Kritik, das ist wirklich eine Bewunderung.
Aber selbst Nils, wenn es eine Kritik wäre, wäre es ja sogar berechtigt. Aber ich will dir sagen, woran es liegt. Ich habe schon nur vielleicht mit 17 oder sowas, lange her, habe ich mir so ein kleines Buch, was es noch heute existiert, gekauft in Kassel, wo ich aufgewachsen bin. Und wenn irgendein Literat, ein Dichter, ein Rockmusiker irgendeine Formulierung erfunden hatte, wo ich dachte, schade, dass du nicht auf die Formulierung gekommen bist, aber wie schön, dass es die Formulierung gibt, dann habe ich die aufgeschrieben, aber im Grunde wie so einen literarischen Edelstein.
Mhm.
Ja, ich habe gedacht, wow, das ist wirklich eine gute Formulierung, hinter der ein weiser oder humorvoller Gedanke steckt.
Ja.
Ich halte jetzt keine Reden und sage, es fange an, wie schon Seneca sagte, das finde ich schnarch. Ja. Aber zu sagen, passen Sie mal auf, es gibt zum Beispiel ein Zitat, von einem amerikanischen Schauspieler, bin ich jetzt ganz sicher, wer es gesagt hat. Ich habe es in eines meiner Bücher verwendet. Du hast 2 Leben, das zweite beginnt, wenn du begriffen hast, dass du nur 1 hast.
Ja.
Ja, das ist jetzt keine literarische Spitzenleistung, aber es ist eine interessante Wolte. Mhm. Ja, du hast 2 Leben, das zweite beginnt, wenn du begriffen hast, dass du nur 1 hast.
Ja.
Und sowas mag ich.
Ja, das ist ja auch. Ich überlege immer so, ich versuche mal ganz viele solche Zitate zu merken, aber merke dann, dass ich immer nur so 3 habe, die ich dann immer versuche, irgendwo anzubringen.
Liest du zum Beispiel viel Literatur? Also bist du eine.
Ich lese sehr gerne. Also es gibt Jahre, in denen ich mehr lese und Jahre, in denen ich weniger lese. Es gibt Jahre, in denen ich nur Comics lese. Jahre, in denen ich viel Literatur, viel Bücher lese, aber ich lese sehr, sehr gerne.
Also ich frage das deshalb, weil ich kann gar nicht anders. Wenn ich irgendwie ein Buch lese, dann habe ich immer so einen Marker dabei oder einen Bleistift und kreuz das an. Deswegen bin ich auch kein Leser. Gut, das kannst du auf dem Tablet auch machen, auf dem
E-Reader. Kein beliebter Bibliothekskunde.
Aber ich habe schon gerne Papier, also beim Büchern.
Ja, ja.
Und ich bin zum Beispiel ein großer Freund von dem deutschen Dichter Gott Rainer Maria Rilke.
Ja.
Ja, und da gibt es ein Zitat, was ich sehr mag, was ich immer wieder im Munde führe sozusagen. Ja. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest.
Ja.
Ja, ich kann dir nicht sagen, warum ich es mag. Also wenn man sich dem Leben anvertraut, das ist ja der Gedanke dahinter, versuch nicht alles zu verstehen, leb einfach mal, Was uns Deutschen ja, glaube ich, relativ schwer fällt.
Vielen zumindest, ja.
Wir sind sehr kopfgesteuert, sehr, sehr sicherheitsorientiert. Ja. Kein Land gibt so viel, in Europa gibt kein Land so viel Geld aus für Versicherungen, ja. Privathaushalte und so weiter. Wir versichern uns zu Tode und wir versichern uns gegen das Leben, ja. Weil das Leben macht eh, was es will.
Ja. Und dann im Schwarzwald auf dem Berg eine Hochwasserversicherung oder so ist ja dann auch immer sehr beliebt.
Ja, es gibt einen englischen Versicherungsmann, das ist ein ganz amüsantes, das ist wirklich so ein Quote, so ein Zitat, was Hübsches. Das ist auch wirklich so gefallen. Er hat lange in Deutschland gearbeitet, ja, und ist dann zurück nach England gegangen und hat gesagt zu seinen englischen Kollegen, wenn man den Deutschen eine Versicherung verkaufen würde, die dann greift, wenn alle anderen Versicherungen nicht greifen, wörtlich würden die Deutschen einen kollektiven Orgasmus kriegen. Also das ist schon eine unheimliche, ein Trieb, würde ich fast sagen, in uns, sich zu versichern.
Ja, das stimmt.
Bei Hagel und Leben, also was auch immer, Krankheit.
Ja, bei uns macht das meine Frau. Ich habe keinen Bezug zu Versicherungen. Aber ich habe auch keinen Führerschein. Also deswegen muss ich mich auch nie mit einer Kfz-Versicherung auseinandersetzen oder so. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, auch eine Haftpflicht, wo jeder sagt, ja, das musst du schon machen.
Besser
so.
Wär's.
Ja, ja.
Nils, darf ich dir sagen.
Ja, also, das hat auch meine Frau jetzt gemacht für uns und so. Deswegen.
Eine gute Frau.
Ja, absolut. Also. Eine fantastische Frau. Aber ich komme überhaupt nicht auf die Idee, über eine Versicherung nachzudenken, das habe ich irgendwie nicht in mir.
Wie schön.
Ja, also wenn sogar du sagst, dass man eine Haftpflicht braucht, dann ist es ja vielleicht.
Obwohl es mich nichts angeht, du kannst musst die Frage ja nicht beantworten. Hast du eine gute Mutter oder einen guten Vater gehabt? Hast du so ein Urvertrauen ins Leben?
Ja.
Ja, das mag daran liegen, dass du so ein Urvertrauen ins Leben hast, was dich nicht sozusagen in die Gefahr bringt, dich gegen alles absichern zu müssen.
Ja. Ich bin auch das vierte von vier Geschwistern und der jüngste. Ich kam 10 Jahre nach den anderen dreien.
Ja.
Also ich bin sehr verwöhnt, sozusagen familiär, deswegen sehr, sehr wohlbehütet aufgewachsen.
Naja, und in Bonn, glaube ich. Ne?
Also, in Wesseling, zwischen Köln und Bonn.
Naja, und ich meine, ich bin kein Kirchenmitglied, aber ich habe immer das Gefühl, dass der Rheinländer von vornherein, also der katholische, geprägte Rheinländer schon jemand ist, der barocker lebt und mehr im Ist. Also ich habe immer der protestantische Osten oder wo ich lebe, Hamburg, das ist dann doch irgendwie, finde ich, immer sehr leistungsorientiert und nervös, während der Rheinländer schon der Dialekt ist. Schon
ich bin ja protestantischer Rheinländer, ich bin ein völliger Exot in Köln. Also weil Kölner sagen immer, bei uns gibt es zwei Religionen, normal und evangelisch. Und ich war dann halt eben evangelisch. Ich war dann sozusagen schon direkt der Paradiesvogel überall. Und wenn man sich diese evangelischen Kirchen anguckt, diese Betonzweckbauten, das ist halt sehr traurig immer.
Ich bin in Kassel in einer evangelischen Kirche konfirmiert worden, die hatte den Charme einer Tiefgarage.
Ja, ja.
Ja, nackte Betonwände. Also ich wäre vielleicht sogar lieber in einer Tiefgarage konfirmiert worden. Ja. Oder es war wirklich, und ich verstehe auch nicht, also der Protestantismus mag ja der intellektuellere Version sein, ja. Aber das Verzichten auf Bilder, ja, was zum Beispiel das Judentum nicht kennt, was der Katholizismus nicht kennt, das halte ich für einen Fehler.
Ja.
Weil ich meine, wenn du dich mit dem Jenseits auseinandersetzt und das nur auf der intellektuellen Ebene, ich weiß es nicht, das ist.
Da schlagen sehr viele Herzen in meiner Brust, weil ich mag einerseits den Zugang, den der Protestantismus zum Christentum sucht, also die Art, wie man Religion denkt und diskutiert, vor allem gefällt mir sehr gut, weil die nicht so absolutistisch ist wie bei den Katholiken irgendwie, also glaubt es jetzt und halt die Fresse, das ist bei den Protestanten eher diskussionsbasierter, das mag ich. Aber diese Tristesse, die mitbringen, die finde ich, ja. Aber ich bin auch konfirmiert worden und ich habe meine Pfarrerin zum Beispiel auch geliebt. Die war wahnsinnig schlaue Frau, die mich fast aus dem Konfirmationsunterricht geworfen hat, weil ich gefragt habe, ob die Bibel nicht sowas sein könnte wie eine alte Märchensammlung. Und dann hat sie gesagt, wenn du das glaubst, Nils, dann kommst du besser nicht mehr wieder. Dann haben wir uns so ein bisschen gestritten.
Aber das ist aber echt schade. Eigentlich hätte sie dann ja gerade sozusagen gemäß der alten Devise, Verkauf beginnt, wenn der Kunde Nein sagt. Ja. Also eigentlich hätte sie ja gerade dann anfangen müssen, zu werben für das Parteiprogramm.
Das stimmt. Wir sind aber auch irgendwie wieder gut zusammengekommen. Also ich weiß noch, man musste sich ja dann so einen Spruch ausdenken oder aussuchen aus so einem, wir haben dann so einen Ordner bekommen, wo wir den Spruch für die Urkunde, also die Konfirmationsurkunde aussuchen sollten. Und dann haben alle da so schwülstige, lange Zitate aus der Bibel genommen, irgendwelche Geschichten, Gleichnisse von Jesus, weil da war auch sehr viel Platz, also sehr viel Blank Space auf dieser Urkunde, den man füllen konnte. Und ich habe einfach nach dem kürzesten Zitat gesucht und da war dann ein Bibelspruch, der hieß, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das fand ich in seiner inneren Logik das Christentum betreffend, total, fand ich eigentlich so, okay, das ist im Grunde genommen der Schlüsselsatz. Und das, da hat sie mich sehr für gelobt, dass ich mir das als Spruch ausgesucht habe.
Das ist auch schön. Ja. Du beeindruckst mich.
Vielen Dank. Nee, aber ich fand das, es ist auch irgendwie, ja, war für mich irgendwie, war für mich am logischsten. Apropos Kirche, du bist ja neben der Kirche aufgewachsen in Kassel. Mhm. Neben der Christuskirche hieß sie, glaube ich, ne? wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Kassel. Jetzt, die meisten von uns kennen Kassel als Dokumenterort. Also das heißt, ja, wir sind alle 5 Jahre mal da und sonst kennen wir von der Stadt nicht viel. Ich war dieses Jahr nicht, war vor 5 Jahren das letzte Mal, war ich in einer fantastischen Kneipe in Kassel, im Hot Legs. Da hatte ich einen der lustigsten Abende meines Lebens während der Dokumente. Aber sonst kennen wir alle Wilhelmshöhe hauptsächlich als ICE-Station. Wie ist das denn, in Kassel aufzuwachsen?
Das war im Grunde schön, weil Kassel hatte eine Größe. Es hatte ein Staatstheater, mhm, wo ich Statist war, ja, mit Oper, Ballett und Schauspiel. Es hatte 5 oder 7 Kinos, es hatte eine Straßenbahn. Es hat im Übrigen, ich werbe mal für die Stadt, es hat eine wahnsinnig schöne Sammlung holländischer Malerei, spanischer Malerei oben im Schloss Wilhelmshöhe. Ja. Der Bergpark Wilhelmshöhe ist UNESCO-Weltkulturerbe. Es hat ein unglaublich tolles Museum für Sepulkralkultur, also für die Totenkult, für den Totenkult, ja, in Europa einmalig. Es ist einer der größten Museumsstandorte in Deutschland, ja, was man vielleicht manchmal vergisst. Aber ich will nicht verhehlen, man sieht der Stadt natürlich an, es war eine Fachwerkstatt, wie Hildesheim auch. Ja. Und eine Fachwerkstatt brennt halt wie Zunder, wenn man sie bombardiert. Und ja, das ist passiert im Zweiten Weltkrieg. Und es gibt, glaube ich, in der Innenstadt nur noch ein einziges Fachwerkhaus, was das überlebt hat. Und dann gibt es im sogenannten Vorderen Westen ganze sehr schöne Stadtteile. Aber es ist eine Stadt, das kann man nicht leugnen, die Wunde sieht man ihr an. Aber wir heißt meine Freunde und ich, sind da so aufgewachsen, Nils, dass ich glaube, wir haben so ein bisschen Appetit bekommen durch das Theater, durch das Kino, durch die Dokumenta. Und zwar klar, um den Appetit wirklich stillen zu können, wenn du musste weg. Mhm. Ja. Diesen Hunger, den wir dann irgendwann haben, glaube ich, Menschen, die das Glück haben, in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt aufzuwachsen, glaube ich nicht, weil du hast ja schon alles. Ja. Ne? Also es gibt viele, die da groß geworden sind. Ulrike Volkerts kommt aus Kassel, Barbara Rudnick, die leider verstorben ist, Otto Sander, der wunderbare Theaterschauspieler in Bochum, Stefan Hundstein. Also es kommen wahnsinnig viele aus Kassel, die dann irgendwie in die Welt gegangen sind. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber die Stadt hat schon einen guten Appetit gemacht. Ja, mit Dokumenta und dem Theatern da und den Museen. Aber es war immer klar, du musst raus. Ja, wenn du, sagen wir mal, irgendwie ein Feuer anzünden willst in deinem Leben, was ein bisschen mehr ist als so eine kleine glimmende.
Also es ist quasi so ein Vorgeschmack, was geht,
ja,
oder was gehen kann, und wenn man es sozusagen in seiner Gänze erleben will, muss man in einen größeren Ort.
Ja, aber so ist es so, dass es gibt ja auch Leute, die in Kassel sehr glücklich sind. Ich selber war immer, sagen wir mal so, ich bin kein Heimweh-Mensch, ich bin immer ein Fernweh-Mensch gewesen. Mein Heimatbegriff war nie die Scholle. Ja, es gibt ja Menschen, also ich kenne hier auch in Berlin Leute, die sagen, ich könnte mir ja nichts anderes vorstellen, als wo, es geht nur Berlin, ja.
Hier kommen wir nicht mal aus dem Viertel raus.
Ach, um Gottes Willen und so. Und das, ich kenne natürlich Leute in Hamburg, die sagen in Hamburg genau dasselbe. Die sagen, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, das kann ich nicht mehr hören. Und das gibt es in München auch, ja. Aber ich selber glaube, selbst wenn ich das Glück gehabt hätte, in Berlin oder München groß zu werden oder Hamburg oder so, ich glaube, ich wäre immer der Mensch gewesen, der weggeht. Ja, weil ich habe schon als Kind wahnsinnig gern gelesen, aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorff, jemand, der rausgeht, ja, der das alles hinter sich lässt. Ja. Ich habe nach Kassel in 4 unterschiedlichen Städten mindestens 7 Jahre gewohnt, ja. Mhm. Und wenn irgendwie ein Jobangebot hatte oder wenn es irgendwie, ich habe ja im Wesentlichen Spielfilme produziert, und wenn es irgendwie eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit gab von A nach B, da war die Frage noch gar nicht zu Ende gestellt, da habe ich schon die Koffer gepackt. Ja. Also ich habe diesen, ach, da wohnt doch mein Freund und meine Freundin und meine Mutter auch und so, und ich habe das gar nicht, nie gehabt.
Wolltest du mal im Ausland leben?
Ich war eine ganze Weile in New York. Mhm. Und ich war eine ganze Weile als junger Mensch in London, also genau genommen in Torquay, es ist der Südwesten von England. Und ich habe auch, ich finde ja, das Wort Heimat ist ja sowieso interessant. Ja, es kommt eigentlich aus der Gerichtssprache, weil die Richter, ich würde mal sagen, im 18., 17. Jahrhundert haben den Angeklagten oder den Zeugen gefragt, was ist deine Heimat? Und damit meinte er eigentlich Herkunft. Also wo ist deine Postadresse? Ja. Und dann hat der Begriff so eine merkwürdige Karriere gemacht und wurde ein bisschen schwülstig und von den Nazis natürlich auch missbraucht oder erst gebraucht und damit missbraucht. Und heute darf man ihn wieder verwenden. Ja,
ich finde ihn immer noch ein bisschen schwierig als
Begriff. Kann ich auch verstehen. Es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen Speck angesetzt. Ja, ist so ein bisschen drösig. Aber es ist ja ganz spannend, mit Freunden oder mit Freundinnen oder im privaten Kreis mal zu sagen, wie ist denn dein Heimatbegriff? Ja, Mach das mal, frag mal deine Frau oder deine Freunde. Und ich habe für mich, so für meine Heimat ist die deutsche Sprache. Also ich könnte sowieso nie auf Mallorca leben, aber ich könnte.
Gut, da bist du auch mit deutscher Sprache eigentlich ganz gut
aufgehoben. Stimmt auch wieder. Aber ich meine, es ist kein Mallorca-Bashing. Ich könnte als ersten Wohnsitz nicht in Italien, nicht in Spanien, nicht in Griechenland, nicht in Portugal leben, obwohl ich den Mittelmeer wahnsinnig liebe, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss eine deutsche Buchhandlung haben. Oder ich müsste auch mal ins Theater gehen können. Also wenn ich nicht diesen Kontakt zur deutschen Sprache, Literatur habe, fehlt mir was.
Na, verstehe. Also ich kenne das ähnlich von mir. Berlin ist jetzt innerhalb Deutschlands, finde ich, die letzte Großstadt, in der man in Deutschland mal gelebt haben muss. Also ich habe in München gelebt, ich habe in Köln gelebt, ich habe in Hamburg gelebt und jetzt eben auch in Berlin seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt ist es soweit, dass ich gerne ins Ausland ziehen möchte, dass ich mal im Ausland leben will, weil da habe ich mir noch nie gelebt. Aber da bin ich sprachlich nicht so, mir macht es nicht so viel, wenn ich da, also erstmal glaube ich, dass es sowieso mittlerweile überall immer gut zugängliche Expat-Kommunen gibt, von Deutschen, die sich irgendwie da finden, ist sozusagen. Und dann
Digitalisierung.
Ja, klar, genau. Und überhaupt auch das Kürzerwerden von Reiserouten, die Möglichkeit, also diese Vernetzung, diese Reiserouten-Vernetzung weltweit, die ist mittlerweile, finde ich, so dicht, dass ich auch immer wieder nach Deutschland kann.
Klar, du darfst nicht vergessen, als ich nach New York ging, als 18-Jähriger, kostete das billigste Ticket.
Ja.
Mit Pan Am Economy logischerweise, ich weiß noch, in etwa 4.000 Mark.
Ach, wow.
Ja, das heißt, Flüge wurden ja erst mit den letzten 30 Jahren billiger. Ja,
absolut,
Aber als ich 18 oder 17, 18 war, also ich bin 56er Jahrgang, also sagen wir mal Anfang, Mitte der 70er, war Fliegen richtig teuer.
Ja, Wahnsinn.
Insofern, wenn du dann in New York Heimweh hattest, konntest du nicht mal sagen, komm, ich mach mal eine Woche einen Blau, weil es gibt da so ein 500 über, weiß ich nicht, über Island, so ein 500-Euro-Flug, das gönne ich mir mal. Das war einfach, du warst weg. Ja.
Das hast du ja mit 18 in New York gemacht.
Also es war so ein Austausch. Ich bin dann eine Weile zur Schule gegangen, aber nicht sehr gern, muss ich sagen. Aber ich habe halt diese Stadt, was übrig geblieben ist aus dieser Zeit, ist, dass ich zu der Stadt einfach ein sinnliches Verhältnis habe. Ja, es gibt zwei Städte in der, sagen wir mal, westlich geprägten Welt, Paris und New York, wo, wenn es mir schlecht ging, ich auch manchmal hingeflogen bin und habe gar keinen getroffen. Weil ich das Gefühl habe, die sind alle auf meiner Seite. Ich kann es gar nicht sagen. Also die freuen sich eh alle, wenn ich komme. Vielleicht habe ich in einem, pathetisch gesagt, in einem früheren Leben schon mal in New York gelebt, weil ich immer das Gefühl habe, das ist mein Platz.
Ja, verstehe ich.
Das ist mein Platz. Und das ist bei Paris aber auch der Fall.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht noch, ich mag komischerweise Genua sehr gern.
Ach, eine der besten Städte in Italien.
Ach, schön, dass du das sagst. Ja. Weil viele sagen, ach ja, das kenne ich kaum.
Also im Norden Italiens schwierig, aber Genua ist fantastisch. Es liegt, glaube ich, auch in der Nähe zur Côte d'Azur so ein bisschen. Das ist da so eine Linie. Ich finde, von Genua zur Côte d'Azur rüber, das ist so ein Schwung.
Ich mag vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag in diesen Mittelmeerländern, und das ist auch ein bisschen in New York so, bei uns ziehen sich alte Menschen wie alte Menschen an, häufig, nämlich grau und beige und beige,
ja, viel
und
beige,
viele Beige-Töne, ja. Und verhalten sich auch so. Ich meine, in einer beigen Klamotte erstirbt zuerst deine Körpersprache und dann irgendwann du selbst.
Absolut.
Aber in Amerika und in Italien, da sehe ich Leute, die sind also über 80, die sind bunt angezogen und haben Männer mit dem Zopf und so, es ist einfach so Willie Nelson technisch, die sind irgendwie so unterwegs und man denkt, natürlich sind sie alt, aber sie haben noch was Jugendliches sich bewahrt, ja, und sind temperamentvoll und trinken morgens schon mal ein Glas Wein und so. Das mag ich.
Ich glaube, Deutschland ist auch eines der einzigen Länder, also wenn ich jetzt an meine Reisen denke, wo mir das so groß aufgefallen wäre, wo sich Alte auch alt fühlen. Weil ich habe mich mal mit meiner Mutter unterhalten vor einiger Zeit, die hat dann zu mir gesagt, sie kennt es nicht, dass man irgendwie so jetzt so von sich denkt, man sei alt. Das sei eigentlich nicht in ihr angelegt, dass sie jetzt irgendwie so morgens aufstehen und sagt, jetzt bin ich alt. Und sie fühlt sich ja, sie denkt immer noch jung und fühlt sich immer noch jung.
Verstehe.
Aber es gibt viele Rentner, die man so in Deutschland sieht, wo man denkt, du willst auch einfach alt sein, irgendwie so.
Ja, und vielleicht war er nie jung. Ne? Ja, vielleicht war er schon alt, als er jung war.
Vielleicht ist Deutsch auch die einzige Sprache mit dem Wort Frühvergreisung.
Frühvergreisung ist auch die einzige Sprache mit dem Wort Schadenfreude. Ja, ohne das gibt es in keiner anderen Sprache. Aber du hast ja vorhin mich darauf angespielt, dass ich gegenüber einer Kirche groß geworden bin. Ja. Und das führt im Grunde, weil wir es vom Thema Alter sprechen, ja, was erlebst du als Kind, wenn du immer eine Kirche im Blick hast, von deinem Jugend- oder Kinderzimmer? Ja. Hochzeiten, Taufen, Beerdigung.
Tod. Ja.
Ja. Und das hat mich, glaube ich, also das macht ja was mit einer Kinderseele, unbewusst, ja, weil ich habe es immer spannend gefunden, wenn die Leute, also bei der Hochzeit waren sie halt, flog da Konfetti und bei der Taufe waren sie alle gerührt und bei einer Beerdigung waren sie alle traurig. Und wenn du das permanent siehst, ja, dann glaube ich, kriegst du relativ früh, ohne dass du es intellektuell begreifen kannst, ein Gefühl, dass das Leben eine vergängliche Geschichte ist. Mhm. Ja? Mhm. Also in meinem Buch Die ganze Scheiße mit der Zeit, das hört ja auch auf, dass ich sage, das Leben ist eine leicht verderbliche Ware und zum sofortigen Verzehr bestimmt. Ja? Ja. Der zweite Satz ist, der alte jüdische Witz, und noch niemand hat auf dem Sterbebett geseufzt, da hätte ich doch mehr gearbeitet. Ne? Also ich glaube, das ist mir irgendwie gegeben. Da gibt es keinen Grund darauf, irgendwie stolz zu sein, sondern es ist einfach eine Mentalität, dass ich wirklich sehr, sehr gerne lebe, auch dann, wenn ich schicksalshafte Herausforderungen habe.
Ja.
Aber ich denke immer, ja, also dann ist es halt so, dass du eine schicksalshafte Herausforderung hast, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, man hat eine gewisse Verpflichtung, gerne zu leben.
Ja. Das ist etwas, was mich an dir so fasziniert, wenn man Gespräche mit dir liest und hört und so. Bei dir kommen so viele Einflüsse irgendwie zusammen und so viele, die man auch meinetwegen regionale Einflüsse. Du hast auch mal gesagt, irgendwie, wie war das? Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München, das seien vier Freunde von dir, die man aber nicht zusammen einladen kann, weil das alles so Städte sind, die so große Stationen für dich waren. Also in Düsseldorf hast du deinen ersten Job nach dem Studium groß in der Werbung gearbeitet, hast die Welt entdeckt sozusagen. Ja. In Hamburg hast du
produziert. Was immer wieder vergessen, ich hab an die 30 Spielfilme produziert, ja. Ja, das wird immer wieder vergessen. Aber ich habe diesen Satz so gemeint, weil häufig natürlich die Frage kommt, also genau Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München, wo hat es dir am besten gefallen? Ja. Und dann sage ich immer, kann ich nicht sagen, weil ich ja kein Heimatgefühl kenne, ich suche mir aus einer Stadt sofort das, was ich gut finde. Also ich bedauere zum Beispiel wirklich sehr.
Du hast es in Düsseldorf natürlich schwer, muss ich dir jetzt als Kölner.
Also ich sage dir mal was, ja. Wenn du architektonisch, ja, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass Köln eine super Stadt ist, aber architektonisch ist Düsseldorf aber eine Ecke besser, ja.
Klar, die haben den ganzen Driss über uns abgeworfen, dann hatten sie da nichts mehr.
Und was man in Düsseldorf auch sagen muss, wirklich, ich meine, Gründgens hat da schon Theater gemacht, wir haben ein super Theater.
Absolut.
Sie haben Komödien, sie haben eine sensationelle Ausstellungsszene, Museumsszene. Mhm. Also Düsseldorf, sagen wir mal, auf tiefer gelegten Porsche und Königsallee zu reduzieren, ist so eine Sportart, aber ist nicht fair.
Ja, aber das Bier, das ist doch.
Dann Ratinger Hof, die Punkbewegung hat da angefangen, nicht bei euch in Köln. Ja.
Nee, aber die Toten Hosen, ich meine, das ist das, was am Ende übrig geblieben ist, das ist auch.
Kann man das Interview abbrechen? Wir schalten zurück ins Funkhaus.
Ich muss dazu sagen, ich liebe diese Kabelei. Ich versuche die immer zu kultivieren, weil das, ich finde, das ist ein großer Spaß. Und ich gebe auch zu, dass es schöne Ecken in Düsseldorf gibt. Und,
und ich wünschte, ich würde mal eine in Köln kennen.
Wie heißt es? Über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt. So. Das ist der alte Spruch. Du vereinst aber in dir diese ganzen Einflüsse all dieser Orte, also dieses, weil du hast ja auch sowas Hamburgerisches, du hast ja auch eine Liebe zum Hamburgerischen, also zu diesem.
Zum Hafen.
Ja, also, aber du hast auch mal gesagt, ich glaube, ein Anfang deines Zeitbuchs ist dieses Bonmot oder dieser Satz, den einem jeder Hamburger auch ungefragt erzählt, wenn man nach Hamburg zieht. Wenn du einmal einen Hamburger als Freund hast, dann ist das ein Freund fürs Leben. Das ist so eine Hanseatische.
Das habe ich ja karikiert.
Ja, aber das wird als so eine Qualität.
Nein, das habe ich ja karikiert. Den Satz mag ich nämlich überhaupt nicht. Ja. Weil die Hamburger sagen das immer mit dem treu-doofen Blick eines Cockerspaniels. Wenn du einmal einen Freund. Und ich frage mich dann immer, das ist ja furchtbar, das ist ja lebenslänglich, ja. Und diese Kritik an der Oberflächlichkeit, die dem Rheinländer, die kann ich überhaupt gar nicht verstehen, weil die beste Ehe, die größte Liebe, die tiefste Freundschaft fängt ja mal damit an, dass man sagt, haben Sie aber ein schönes Sakko an. Absolut, oder? Ja, es muss ja mal oberflächlich anfangen können. Und ich finde, es ist ja auch, deswegen mag ich den Smalltalk der Engländer so gern. Das Schöne ist doch, dass der Smalltalk einem die Möglichkeit gibt, wieder auszusteigen zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, ich habe jetzt ein Gefühl für den oder für die, aber ehrlich gestanden, das war ein jetzt nettes Gespräch, aber länger möchte ich die oder den jetzt auch nicht beim Kaffee oder beim Wein abends haben. Wenn du gleich immer diese deutsche Sehnsucht, wir müssen immer gleich wesentlich werden, es muss gleich über Franz Kafka, Immanuel Kant und Karl Marx, wir müssen gleich so, oh, ich finde die Leichtigkeit des Seins zunächst mal erstrebenswerter.
Ich finde auch Menschen, die wirklich gekonnt Smalltalk führen können, ist etwas, was ich auch glaube, ganz gut beherrsche, aber wenn das Leute richtig können, ist das für mich absolut bewundernswert. Also
es setzt übrigens Bildung voraus.
Absolut, ja, absolut.
Ich habe mal eine ganz gute Französin gekannt, die hier eine ganze Weile in Deutschland gelebt hat und gearbeitet hat. Und da sie ungebunden war, hat sie Männer gedatet, ja. Und die hat gesagt, das ist schon ein großer Unterschied, weil wenn du als unabhängige Frau in Paris als Französin französische Männer datest, dann reden die über Chansons und Romane und Mode und Literatur, ja. Und vielleicht ein bisschen auch über Reisen oder was auch immer. Und der deutsche Mann, sie redet über Beruf, ja, über Erfolg, über Studium. Ja, der deutsche Mann liebt es präzise. Ja. Ja. Und das ist natürlich dann ein ganz fader Smalltalk.
Absolut.
Aber ein guter Smalltalk, finde ich, setzt so ein bisschen Kenntnis voraus, was, ich glaube, man kann keinen guten Smalltalk machen, wenn man nicht manchmal ins Theater geht, nicht manchmal ins Kino geht, nicht manchmal sich mit Kultur oder Kultur kann auch heißen Essen, damit beschäftigt, weil ich finde, wir sind auch ein bisschen dazu da. Ich bin ja in der letzten Konsequenz, sehe ich mich ja als Entertainer und Geschichtenerzähler. Ich glaube, wir sind auch dazu ein bisschen da, dass wir uns gegenseitig ein bisschen unterhalten.
Na ja.
Nicht nur, dass wir uns unterhalten, sondern dass ich dich entertaine. Ja. Ja. Es ist ja ganz merkwürdig, dass wir unterhalten uns, aber wir reden von der Unterhaltung auch im doppelten Sinne. Ja. Ja. Also ich habe kein Problem mit Smalltalk.
Das ist auch eine deutsche Unart, dass Unterhaltung so ein Wort ist, von dem so viele Angst haben. Also das.
Ja, Unterhaltungsfuzzi. Ja. Ist ja dann das nächste
die Steigerung.
Wort. Ja, ja, klar. Das ist wir hatten nie wie in die angelsächsischen Kulturen oder auch Holland ein bisschen, wo Entertainment ein Teil der Kultur ist. Ja, und das haben wir nie gehabt. Aber wir kommen ein bisschen dahin. Ich finde, die Comedians haben die Situation verändert, weil jetzt gibt es ein junges Publikum, die sagen, der oder die Comedienne oder der Comedian ist gut. Und ich finde auch die vielen Comedians, die, sagen wir mal, aus iranisch-stämmigen Familien, türkisch-stämmigen Familien gekommen sind, das Entertainment ist ein bisschen internationalisiert dadurch. Mhm. Und ich glaube, da ist jetzt eine größere Leichtigkeit, eine größere Internationalität da und auch Unterhaltung ist nicht mehr stigmatisiert.
Meine Tochter ist jetzt 21, wenn ich mir angucke, was die sich anguckt oder die lacht oder was die irgendwie gut findet, ich glaube, es gibt auch eine viel größere Selbstverständlichkeit, auch im Umgang mit Unterhaltung. Also
Gott sei Dank.
Diese Unterscheidung, wenn ich meiner Tochter jetzt versuchen würde zu erklären, ja, weißt du, als ich in deinem Alter war damals, da gab es doch die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik und so. Das kann man eigentlich niemandem mehr erklären.
Der es aufgebrochen hat, war in den 70er Jahren oder frühen 80er Jahren im Theater, war Peter Zadek. Und Peter Zadek war A, jüdisch und B, eigentlich Engländer. Ja. Und der war der erste Top-Theaterregisseur, der mit einem zum Beispiel grandiosen Schauspieler wie Ulrich Wildgruber die ersten Komödien gemacht hat am Schauspielhaus in Hamburg, aber wirklich so die Komödien, wo rechts einer reinrennt und links und er betrügt sie und sie betrügt ihn. Aber
der Liebhaber
dann,
im Schrank.
Aber es ist schon jemand im Schrank, der alle betrogen hat und es war mit so einem Tempo inszeniert. Das hat sich kein, wie gesagt, der ist in England groß geworden, Peter Zadek, es hat kein deutscher Regisseur, hat sich das damals nicht getraut und hätte es vermutlich auch nicht gekonnt, ja, weil eine Komödie zu inszenieren, sei es im Theater oder im Film, ist schwer.
Ja.
Ist sehr, sehr schwer.
Aber deswegen ist das auch der Grund, warum sich in deiner Filmografie so wenig Komödien befinden.
Naja.
Weil du bist ja ein aufgeschlossener, lebenslustiger, aufgeregter Mensch. Deswegen habe ich mich gefragt, wieso so wenig Komödien bei dir im Portfolio sind.
Wir haben eine gemacht, die hieß Papa wohnt nebenan, glaube ich, oder das war, glaube ich, der Arbeitstitel. Ich weiß nicht, wie es am Ende dann hieß. Es ist ein Autorenproblem. Das muss man auch sagen. Es ist, also wir haben mit dem Verlust der jüdischen Autoren, der jüdischen Künstler durch Hitler in den späten 30er, frühen 40er Jahren, dieser unglaubliche kulturelle Aderlass, den hast du noch Jahrzehnte später gespürt. Ja. Also es gibt ja dieses wunderbare Buch von Bernd Engelmann, Deutschland ohne Juden. Und da weist ja, das ist ewig her, dass er das Buch gemacht hat, weil da weist er ja nach, wir wären wissenschaftlich, kulturell ein Brachland gewesen, ja, wenn wir die Juden nicht gehabt hätten. Und wir sind lange auch noch ein Brachland im Film gewesen. Und dann kamen irgendwann Leute wie Fassbinder oder Wim Wenders oder Peter Lilienthal oder was, die das dann langsam wieder aufgebaut haben. Aber sicherlich, ich glaube, unter dem Eindruck von Auschwitz ist denen nicht als erstes eingefallen, wir machen mal eine Komödie. Und da darfst du nicht vergessen, ich meine, hier steht dankenswerterweise Boy Gobert, der ja mal lange ein erfolgreicher Theaterintendant am Thalia Theater in Hamburg war, am Ende seines Lebens bei Fassbinder gespielt hat, aber der immer der Amüsieronkel war. Das war stigmatisiert. Warum? Weil er in den 60er Jahren mit Hubert von Meyerinck einfach Klamotten hieß das damals. Ja. Also es waren keine Komödien im High Class, es waren Klamotten. Ja. Und das war das Letzte, was du tun durftest. Ja, das war einfach, als wenn du heute AfD wählst, ja. Also.
Ja, verstehe. Ja. Wobei ich finde auch, also ich finde von Fassbinder, mein Lieblingsfilm von Fassbinder ist, glaube ich, also das Faustrecht der Freiheit, weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Film, bei dem nicht so richtig anerkannt wird, dass das eigentlich eine Komödie ist. Ich finde den irrsinnig witzig. Da geht es ja um einen Kirmesboxer, der im Lotto gewinnt. Er spielt auch die Hauptrolle, er ist Kirmesboxer und der gewinnt dann im Lotto. Und dann wird er von der kompletten Münchner schwulen Schickeria hofiert. Und die nehmen ihn aus wie eine Weihnachtsgans, bis er am Schluss nichts mehr hat. Und der ist so witzig, der Film. Ich finde den mega, mega lustig. Es gibt auch so ganz skurrile Szenen, wo ein Schalterbeamter irgendwie überrascht ist, dass er 10.000 Mark in Bar rausgeben soll und so. Ich glaube, dass oft auch Komödie gar nicht da zugetraut wurde, wo sie vielleicht war oder so.
Also die erste Komödie, die ich in Deutschland wahrgenommen habe, die wieder so eine Klasse hatte, war und tatsächlich Theo gegen den Rest der Welt, ja, mit Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle.
Winkelmann ist das, ne?
Peter F. Brinkmann. Ah, Peter F. Brinkmann war der Regisseur. Peter F. Brinkmann war der Regisseur. Helge Weindler, Kamera, der auch dann später Kamera gemacht hat bei Das Boot. Das war so ein Film, der wirklich, würde ich sagen, internationales Niveau hatte, wenn er denn in einer anderen Sprache, nämlich Englisch, gedreht worden wäre. Ja. Aber das war der erste Film wieder, wo ich sage, und dann gab es in der Schweiz, also wir reden jetzt filmgeschichtlich, 70er, 80er Jahre, die Schweizer Macher, das waren auch so eine ganz lustige Geschichte. Die Wiener waren weiter vorne. Die Österreicher haben früher sich getraut, so gescherte Komödien zu machen. Ja. Aber ich meine, Wien und katholisch.
Ist ja jetzt auch immer noch so. Die besten deutschsprachigen Komödien kommen aus Österreich.
Absolut. Österreich.
Das ist,
gebe ich dir recht.
Ja. Also du hast sozusagen du hast keine Bücher, keine Stoffe gefunden, die dich komödiantisch so überzeugt haben, dass du da mehr hättest.
Einmal habe ich das gemacht, aber sonst sind meine Filme, also die besseren Filme sind schon alle, also die ich mit Oliver Hirschspiegel produziert habe, also Trickser und das Urteil und mit Klaus Löbitsch und Matthias Habich oder mein letzter Film mit Hannelore Elsner, das waren schon schwierigere Stoffe oder dann habe ich mit dem Rainer Klausmann Blau bei Blau gemacht, der im Sterbehospiz spielt, aber wo man viel lachen kann, mit David Striesow und Nina Kunzendorf. Ich habe ja die Stoffe immer angestoßen und mich haben schon Stoffe interessiert, die eine größere Frage stellen an die Existenz deines Lebens, jetzt mal hart gesagt. Aber die dann so zu verpacken, dass die Leute gerne zugucken.
Sind das die Auswirkungen deines Philosophiestudiums?
Gute Frage, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe ja eigentlich mal Hauptfach Geschichte studiert und dann später Filmhochschule in München. Du warst doch auch auf der Hochschule.
Wir sind quasi fast Kommilitonen.
Fernsehen und Film.
Fast Kommilitonen.
Ich weiß noch, ich war der N-Kurs. Und die haben immer den Nietenkurs genannt. Also mal, zu meiner Zeit, du bist ja jünger, wurde es mal durchbuchstabiert.
Naja.
Nee, aber ich hatte immer diese, noch heute muss ich gestehen, habe ich die, frage ich mich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Ja, das finde ich immer sehr spannend. Also warum glaubt jemand, ich lese immer noch heute gerne immer mal wieder philosophische Texte, weil mir das einfach sozusagen Schwarzbrot fürs Gehirn ist.
Ja.
Ja, das ist einfach für mich so wie so ein, wie, als ob man Sport macht, ja, aber eben Gehirnsport. Ja,
ja, klar.
Und ich arbeite, also ich kann mitunter mich auch durch zwei Seiten Immanuel Kant durcharbeiten und da brauchst du. Ja, das, also Immanuel Kant heißt, kein Wein vorher.
Zwei Seiten Kant heißt, das ist ein Satz.
Zwei Seiten Kant heißt, dass du tatsächlich deiner Lebenspartnerin, deiner Frau, wie auch immer, sagst, ich stehe jetzt mal für 4 Stunden nicht zur Verfügung. Ja. Aber es macht mir einfach Spaß. Auch, mir macht es auch Spaß zu begreifen, okay, das verstehst du nicht, da bist du vielleicht zu doof.
Ja.
Aber dann trotzdem weiterzumachen,
ja,
das finde ich spannend. Nein, ich glaube, ich habe einfach eine unglaubliche, ich habe sehr früh, wahrscheinlich liegt das eben tatsächlich daran, dass mein Elternhaus neben einer Kirche war, sehr früh mit Tod Berührung gehabt. Ja, also eine meiner engsten Freunde ist sehr früh, zwei meiner engsten Freunde sind, eine Motorradunfall und der andere ist in Amerika abgestürzt, während der Ferien in so einem Nationalpark, in der Familie auch. Also ich habe früh begriffen, dass diese Geschichte, dass wir hier Gast sind.
Ja.
Ja. Und dann kannst du ja nun zwei Konsequenzen daraus ziehen. Und je älter du wirst, desto mehr hast du ja mit Tod zu naturgemäß, klar, die Einschläge kommen näher. Dieser blöde Satz stimmt ja. Und du kannst ja diese Geschichte in zweifacher Hinsicht, kannst du diese begegnen. Entweder du wirst depressiv, ja, und
hast also Angst.
Angst und trinkst schon morgens die erste Flasche Eckes Edelkirsch, weil das ist eh keinen Sinn.
Trinkt das noch jemand?
Ich weiß es nicht.
Gibt's das überhaupt?
Ja, also ich glaube, man kann gefahrlos hier für Eckes Edelkirsche. Ja, es ist für mich so der Inbegriff des süffigen Suizids. Ja. Ja. Also. Oder du sagst, du kriegst das irgendwie hin und das hat schon was mit dem Älterwerden zu tun. Du kriegst es irgendwie hin, dass du sagst, okay, das ist jetzt dieser Tag, der kommt nicht wieder.
Mhm.
Und ich lerne dich jetzt kennen und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Draußen scheint die Sonne, danach treffe ich meine Frau, auf die ich mich freue und dann fahren wir nach Hamburg zurück und die Sonne scheint. Es ist unser Tag. Ja. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, man muss jeden Tag so genießen, als ob es der letzte wäre. Das finde ich ein bisschen albern, ja. Aber dass man einfach sehr wertschätzt, dass es in meinem Fall, dass man in einem Land lebt, das im Moment, also Gott sei Dank, keinen Krieg unmittelbar hier auf unserem Territorium hat, dass wir Wohlstand haben, wir haben eine Altersversorgung, wir haben eine Krankenversorgung, wir haben, was auch nicht selbstverständlich ist, das Trinkwasser in allen deutschen Städten und Ländern kannst du aus dem Hahn trinken. Das kannst du in ganz wenig Ländern. Oder wenn du krank bist, hast du hier in Berlin oder in Hamburg mehrere Kliniken, die du konsultieren kannst und was auch immer. Also wir haben ja, finde ich, für ein glückliches Leben ganz gute Rahmenbedingungen.
Ja.
Gleichwohl, irgendwann ist Feierabend. Irgendwann treten wir ab. Und das ist schon, das ermahnt mich immer, ja, dass ich sage, jetzt häng nicht rum und Selbstmitleid, also wenn ich was hasse, ist es Selbstmitleid. Ja. Ach, und die Leute mögen mich nicht und keiner versteht mich. Ich denke immer, das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Meine Mutter war eine sehr tolle Frau und die hat immer gesagt, Junge, geh raus. Ja, die warten nicht auf dich. Also aus Kassel.
Ja.
Das wird nicht so sein, dass in Berlin, das war meine erste Station, ja, als Student, die werden nicht sagen, ach toll, Hubertus ist da. Da freuen wir uns aber. Du musst dich da schon, du musst auf Leute zugehen, du musst schon was machen.
Ja.
Ja? Ich finde das immer, das gilt noch immer. Und jetzt im Älterwerden ist es ja sowieso so, dass ich mich wahnsinnig freue, dass die Talkshow-Redaktion sagt, Mensch, wir freuen uns, dass du es machst. Weil ich sage, Kinder, ich würde es verstehen, wenn ihr einen 47-jährigen, knackigen Typen habt. Also oder dass ich mache mein neues Buch bei Random House, dass die Verlage sagen, okay, schreib ein Buch für uns. Oder dass mein Podcast eine Resonanz hat. Das ist ja ab einem bestimmten Alter alles nicht mehr selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, es mag auch damit zu tun haben, dass man, was ich dann auch furchtbar fände, dass man so ab einem bestimmten Alter den Jüngeren sagt, ich sag dir jetzt mal, wie es so ist im Leben. Ja. Ich erzähle dir mal, wie es so war. Und dann darauf hoffen, dass die alle mit großen Augen da sitzen und sagen, oh, ist der aber klug. Ja, das finde ich tragisch.
Ja. Ich empfinde es eher umgekehrt. Ich merke, dass ich, je älter ich werde, das mag aber auch damit zusammenhängen, dass ich ja quasi mit 17 schon Fernsehen gemacht habe, mit 17 irgendwie schon angefangen habe und die Schule geschmissen. Aber das, ich glaube, dass es daran kommt, dass ich jetzt, wo ich deutlich älter bin, eine größere Dankbarkeit und auch eine gewisse Demut allem, was ich jetzt so machen kann und darf und mir aber natürlich auch erarbeite, aber das respektiere ich nicht so sehr, wie dass ich es machen darf, dass ich dem gegenüber so eine Dankbarkeit verspüre.
Aber Nils, du hast es dir ja auch erarbeitet.
Ja, aber das ist, glaube ich, das habe ich nicht in mir, das mir zuzugestehen sozusagen, also mir anzurechnen.
Nein, aber es bleibt trotzdem richtig, ja. Ich glaube, was du meinst, man sollte sich, wenn man sich was erarbeitet hat, nicht borniert werden und sagen, aber es steht mir zu.
Ja.
Es steht einem gar nicht zu.
Ja.
Und das glaube ich auch. Es steht einem gar nicht zu. Und man darf auch nicht vergessen, also ich würde aus dem Stand 3, 4 Männer, alles Männer komischerweise, nennen können, die mir bei meinem beruflichen Werdegang, als ich mal schwer unter Druck stand, auch geholfen haben.
Ja.
Das werde ich auch nie vergessen, denen nie vergessen. Die gab's, ja. Also insofern, ich glaube, man sollte sich auch selber nicht allzu wichtig nehmen.
Ja, das glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich, damit ist man immer am besten beraten.
Ich glaube auch.
Du bist ja, wie gesagt, in Kassel aufgewachsen, von deiner Mutter und deiner Großmutter großgezogen.
Ja.
Dein Vater hast du, als du 12 warst, vor die Tür gesetzt,
ja.
weil er einfach irgendwie nichts da zu suchen hatte. Was ich interessant finde, ist, deine Mutter hat dann irgendwann zu dir gesagt, du bist immer so traurig, geh mal zum Theater.
Ja. Ja, weil sie gemerkt hat, ich war ein richtig schlechter Schüler. Ja. Ich bin auf ein humanistisches Gymnasium gegangen und ich war Träumer. Heute würde man wahrscheinlich sagen ADS oder sowas, aber es gab es damals nicht. Aber ich habe mal ewig aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, ah, super. Heute kann man es sagen, weil dass ich durchs Abi gekommen bin, liegt an zwei Freunden, die mir unter der Bank aber alle wichtigen Informationen durchgeschoben haben.
Die hätte ich auch brauchen können.
Hallo, fand ich toll. Und ich bin... Während des Abis bin ich zur Jungstoilette gegangen, weil da hinter einem bestimmten Spülkasten hatte bereits ein anderer eine Arbeit geklemmt und dann habe ich den da oben raus und dann ist der eine Zettel in den Spülkasten gefallen. Es war grauenvoll, ja. Ich hatte Existenzangst in der Schule, wobei, das will ich ruhig sagen, neben meinem Gymnasium in Kassel, dem Friedrichsgymnasium, ist so eine Jugendstilvilla.
Ja.
Und da war früher so ein Lehrerkollegium drin. Ja, und das wurde angemietet beim Abitur, damit wir alle schön auseinandersitzen. Haben wir in der Jugendstilvilla habe ich Mathe-Abi geschrieben. Da habe nie in meinem Leben habe ich so viel Existenzangst gehabt wie da. Ich wusste genau, ich kann nichts. Ja. Und heute ist diese Jugendstilvilla das beste Restaurant in Kassel, Humboldt 1.
Und warst da gehe ich essen?
Ja, ich immer wieder hin, wenn ich in Kassel bin. Und da denke ich immer, hier in diesem Raum haben sie dich gequält. Ja, gequält. Und heute sagst du, Herr Ober, noch ein Glas Weißwein. Und wenn man mir das damals gesagt hätte, dann wäre ich entspannter gewesen, dass aus diesem Haus mal das wird. Und meine Mutter hat dann gesagt, der Junge muss irgendwie, weil ich bin ja keinen Vater gehabt und meine Mutter hat gearbeitet, ich war allein zu Hause und so. Der Junge braucht irgendwie so irgendwie was, was ihn mehr interessiert. Und das war eine weise Entscheidung meiner Mutter, weil als Statist am Staatstheater Kassel hattest du drei Vorteile. Und lieber Nils, die hast du im Leben in der Kombination selten. Nämlich, du hast für mich, junger Typ, 16, du wurdest mit Literatur konfrontiert, Schauspieler. Du kamst ja in die Stücke und dann hast du die natürlich mal gelesen.
Klar.
Und das war das eine, Literatur. Das zweite war, ich war damals ein fescher Bursche. Da gab es Balletttänzerinnen aus Korea, da gab es Opernsängerinnen aus Amerika, da gab es Schauspielerinnen aus Deutschland und die haben mich alle angekommen und gesagt, das ist doch ein knuspriger Knabe. So, und davon habe ich dann auch ein bisschen Gebrauch gemacht. Also es waren wunderbare Frauen da in dem Ensemble und last but not least bekamst du pro Vorstellung, je nach Aufwand, je nach Verweildauer im Theater, eine zwischen 12 und 18 Mark.
Ja.
Ja. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, 10-mal ins abends da warst, waren das irgendwie 150 Mark.
Ja.
Und das für ein Gymnasium, für einen Schüler richtig Kohle.
Ja.
Ja? Also Frauen, Literatur und Geld.
Und Geld. Fast Sex and Drugs and Rock'n'Roll.
Das war das, ja, nicht fast. Das fast kann man. Das fast
die Kasseler-Version.
Das fast, das war die Bonsai-Version, genau. Die Bonsai-Version von Sex, Drugs und Rock'n'Roll war da. Und abends hast du natürlich, das fand ich auch toll, weil wenn du ohne Vater aufwächst, suchst du dir da auch eine Vaterfigur, ja. Dann wurde ich abends auch ernst genommen, wenn ich nach der Vorstellung mit den Schauspielerinnen und Schauspielern noch in der Kantine saß. Und dann haben die gesagt, komm, setz dich mal an unseren Tisch. Ich habe eine Bulette gegessen und eine Fanta getrunken, bevor ich dann mit meinem Mofa nach Hause gefahren bin. Das heißt, ich fühlte mich wahrgenommen, ernst genommen, ja, weil ich hatte ein brüchiges Selbstvertrauen in der Zeit. Und das war eine wahnsinnig schöne Entscheidung. Ganz tolle Zeit.
Ja. Und dann bist du von, also dann hast du Schule fertig gemacht, wie gesagt, hast du als Statist, hast du ein bisschen Blut geleckt von dieser Art Arbeit, also künstlerisch. Genau.
Und habe dann mich beworben als Regieassistent bei Boy Gobert am Thalia Theater.
In Hamburg.
In Hamburg und war dann Regieassistent von sehr guten Regisseuren, Boy Gobert, Hans Hollmann, Nicolas Brieger, Klaus Emmerich. Also es waren schon so die A-Liga und bin dann auch nach Berlin gegangen ans Schiller Theater, war da noch eine Weile Regieassistent, hab aber dann gemerkt, und jetzt kommt Kassel ins Spiel und meine Aversion zu Mittelstädten, bei aller Liebe zu Kassel. War nämlich folgendes, ich habe gedacht, wenn du als Theaterregisseur nicht wirklich reüssierst, dann sitzt du in Kassel, in Bielefeld, bei allem Respekt, wieder in der Mittelstadt. Und ich sage ja nichts gegen Mittelstädte, ja, aber für mich, ja, habe ich gedacht, was machst du denn, wenn du dann in Cuxhaven sitzt? Das war insofern interessant, weil ich gemerkt habe, so sehr liebst du den Beruf des Theaterregisseurs nicht,
dass du als dass Opfer du
das Opfer hättest bringen sollen. Und damals war das Repertoire-Theater noch sehr stark, also heute ist es ja im Grunde auch noch. Und ich dachte, willst du Emilia Galotti oder Nathan der Weise oder Dantons Tod zum 98. Mal neu deuten? Ja, ich hatte mehr Lust auf neue Geschichten.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, dann bewirb dich mal auf der Hochschule für Fernsehen und Film. Und ich muss ja sagen, das weiß manche Zuhörerinnen, mancher Zuhörer nicht, Nils Bokelberg hat kein Abitur, meine Damen und Herren, und ist trotzdem aufgenommen auf der Filmhochschule, also über den sogenannten Genie-Paragraphen. Du hast wahrscheinlich 2-3 Jahre Berufsausbildung nachweisen müssen, aber das ist eine hohe Hürde. Also insofern ist der Gastgeber dieses Podcastes ein sehr renommierter Filmmann, sonst wärst du da nicht hingekommen.
Also, dass das Genie-Paragraph genannt wird, hat mir niemand gesagt.
Doch, doch,
aber,
sagt er jetzt.
Das freut mich zu hören. Aber es gibt ja diese, ich versuche es nur zeitlich einzuordnen, dein Geschichts- und Philosophiestudium, hast du das, also bist du da als erstes hin nach Kassel oder bist du erst nach Hamburg ans Thalia zu Boy Gobert?
Die Reihenfolge, also für die Leute, für die Chronisten. 77 Abi, passen Sie genau auf, ich bin 56 geboren, ich habe also fast mit 21 das Abi gemacht und selbst da haben sie mich noch durchgetragen. So katastrophal war. Da bin ich direkt nach West-Berlin, bis damals hieß Geschichte und Philosophie.
Aber bist du da auch hin, um nicht zum Bund zu müssen?
Nee, ich war vorher schon untauglich geschrieben.
Ah ja, okay.
Aber es war auch getürkt. Ja. Ich war tauglich.
Bei mir auch, aber.
Aber ich habe einfach so getan, ach, ich weiß, mir geht's gar nicht gut und so. Habe einen Arzt gehabt in Kassel, der mir sehr geholfen hat. Also der hat mich so todkrank.
Hatte ich in Köln. Naja.
Oh, ein super Typ. Olaf Weber hieß er, glaube ich. Olaf Weber, der war Pazifist und hat, glaube ich, jeden, also wenn du, also... Hatte ich aber, muss ich auch sagen, ich hatte einen Großvater, dem ein Auge fehlte aus dem Ersten Weltkrieg und einen Vater, dem ein Bein fehlte aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich habe gedacht, ich bin zwischen 2 Krüppeln groß geworden und dann ist mein Vater Gott sei Dank weg gewesen. Aber bin 77 nach Berlin und habe erstmal angefangen, Geschichte und Philosophie zu studieren.
Ja, okay, 70er Jahre an der Uni in Berlin. Das war Highlife in Tüten.
Das war, wir sind eigentlich, haben selten im Hörsaal gesessen. Das war dauernd irgendwo Demonstrationen, Mao Zedong rauf und runter.
Warst du da auch voll mit dabei?
Ich war voll damit dabei, was aber eher daran lag, dass die besseren Frauen waren auf der linken.
Deswegen waren ja fast alle dabei, muss man ehrlich sagen.
Waren auf dem linken Flügel, die waren einfach in jeder Hinsicht einfach mehr meine Welt und bei den Konservativen, das war einfach so RCDS-Ring oder Junge Union, da bist du, habe ich gedacht, meine Güte, nein, das war nicht meine Welt. Ich war aber sonst nicht so sehr links, weil ich immer schon die Beobachtung hatte, in meiner Klasse die Bürgerkinder waren links, ja, aber ich war kein Bürgerkind. Ja. Das heißt,
Arbeiterkind.
Naja, Arbeiter auch nicht, aber auf jeden Fall war kein Geld, meine Mutter hat im Altersheim gearbeitet. Ich habe gedacht, ja, ich spende auch mal nach Nicaragua, aber ich würde erstmal gerne Geld haben, was ich habe, bevor ich es dann wieder spende. Ja, also sozusagen war die linke Geschichte schon eine sehr Bürgerkind-Nummer. Aber es war, ich meine, die Rolling Stones haben Let's Spend the Night Together auch, aber Street Fighting Man gemacht und so. Ja. Es war einfach in. irgendwie links zu sein. Und es war auch, stand für eine gewisse Internationalität. Und ich meine, ich war ja die Generation, die unmittelbar sozusagen, auch als ich im Schüleraustausch in England war, wurden wir natürlich regelmäßig vertrimmt, weil die alle in mir noch Heil Hitler war das erste, was sie mir entgegenrief. Ja. Und dann hatte ich eine norwegische Freundin da in England und da war natürlich der Ofen gleich ganz aus, weil die Engländer haben natürlich gesagt, ein Deutscher, eine Norwegerin, ich habe nur eins auf die Schnauze gekriegt, aber irgendwann dann auch richtig gut zurückge.
Jetzt habe ich mir sogar Ende der 80er noch im Schüleraustausch in England anhören dürfen.
Ja, das war,
aber da kommt der Deutsche sofort Heil Hitler.
Kann man ja auch verstehen. Kann man ja auch verstehen. Ja. Also zumal ich war in Torquay und Torquay, da ist in der Nachbarschaft Plymouth. Und Plymouth ist zum Beispiel von den Deutschen wirklich fast im Erdboden gleichgemacht worden. Mhm. Und ich meine, ich war 74 da, 45, 55, das ist also keine 30 Jahre her gewesen. Ja. Also das weiß man natürlich als 16-Jähriger nicht so. Ja.
Na klar.
Also,
so, dann warst du in Berlin.
Bereits einem Jahr nach Hamburg gegangen und habe da weiter studiert und habe aber dann gemerkt, ich muss irgendwie Theater, was muss Film. Dann bin ich zu Boy Gobert gegangen, da war ich da. Dann bin ich 80 mit Boy Gobert nach Berlin gegangen. Dann bin ich 81, da wurde er Intendant, dann bin ich 81 nach München gegangen an die Hochschule für Fernsehen und Film. Und war da bis 84, dann bin ich von München nach 84 Düsseldorf? Nach Düsseldorf gegangen, war bei zwei Werbeagenturen und bin dann zurückgegangen nach Hamburg, war dann noch eine Weile in München, bin dann zurückgegangen nach Hamburg 1993, habe die Akzente Film gegründet. Das war ein Ableger der neuen deutschen Filmgesellschaft, also NDF. Ich war Gesellschafter und die war der Hauptgesellschafter. Und war dann eine Weile für die erste München, dann in Hamburg. Also ich habe zweimal in Hamburg gelebt, ich habe zweimal in München gelebt und zweimal in Düsseldorf. Also insofern bin ich wirklich…
Wiederholungstäter.
Ich habe auch ganz lange ganz wenig Besitz gehabt, weil ich dachte, eigentlich ist es noch heute so, dass ich sage, Tisch, ein Stuhl, ein Schrank und ein Kühlschrank. Eigentlich habe ich kein sehr intensives Verhältnis. Also ich meine auch, meine Oma hat immer gesagt, Junge, das Leben ist kurz, auch wenn es lang ist. Ja? Und ich denke immer, es lohnt sich eigentlich gar nicht auszupacken. Ja, man ist eh nur hier dieser lächerlichen, wenn es gut läuft, 8 Jahrzehnte. Also soll ich mir jetzt irgendwie eine Villa bauen oder ich habe da kein Verhältnis zu.
Ich mag das immer, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, mache ich meinen Koffer auf und verteile alles über das ganze Zimmer. Das ist einfach, innerhalb von 5 Minuten ist das mein Raum.
Ja, das ist schön, das kenne ich, ja. Das nennt man bei mir in der Familie ein Häufchenmacher. Also ich bin auch so ein Häufchenmacher. Ich habe überall so.
Hast du in verschiedenen Städten immer noch so Wohnungen und so, wo du immer wieder hinkommst?
Ich habe lange eine Zweitwohnung in München gehabt, die ich idiotischerweise aufgegeben habe.
Wo denn? In welchem Viertel?
Im Lehel. Eine wahnsinnig schöne. Das habe ich nicht, aber ich habe überall noch Freunde, ich habe noch Bekannte, ich habe noch Lieblingskneipen und ich könnte in bestimmt fünf deutschen Städten die Taxilizenz machen. Und zwar ohne Navi. Ich fahre auch hier durch Berlin, ich kann hier sofort als Taxifahrer anfangen.
Was ist deine Lieblingskneipe in München?
Die Lieblingskneipe in München ist eigentlich ein Grieche in der Nähe vom Elisabethplatz ist. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, komischerweise. Da gehe ich ganz ziemlich oft, wenn ich da bin.
Die Nähe von Bayern und vor allem München zu Griechenland ist ja sprichwörtlich. Und als ich in München wohnte, ich bin in Heidhausen gewohnt. Und als ich studiert habe, da war bei mir genau gegenüber auf der anderen Straßenseite ein fantastischer Grieche. Und die haben aber jeden Montagabend Weinfest gemacht. Und da hat man für 5 Euro, da standen dann 3 Fässer, Rot, Weiß, Rezina. Und dann hat man 5 Euro gezahlt und einen Kelch bekommen. Und dann konnte man sich den ganzen Abend
an diesen Fässern bedienen. Ja, ich gehe ohnehin gern zu Griechen, muss ich sagen. Ja. Und in Düsseldorf, um das Unwort nochmal zu sprechen, gehe ich nach wie vor gern ins Muggel. Das Muggel in Oberkassel. Im Keller ist ein Kino, die Kneipe hat sich überhaupt nicht verändert. Also mir geht's finanziell sehr gut, aber ich glaube, ich wäre ein wirklich reicher Mann, wenn ich nicht so viel in Restaurants gesessen hätte und viele Menschen auch eingeladen habe, muss ich sagen.
Ja, ich meine, schwingt ja jetzt auch keine Reue mit, weil dafür macht man das ja. Das ist ja eigentlich der Spaß, Menschen einzuladen, zusammensitzen, essen, trinken.
Ich lade vor allen Dingen gerne ein, bis zu dem Moment, kennst du die Typen auch oder die Menschen, die immer hoffen, dass im Restaurant ein anderer bezahlt. Ja. Also ich finde, es gibt viele Charakterschwächen, die nicht schön sind, aber ich finde eigentlich Geiz die furchtbarste.
Finde ich auch. Geiz ist das Allerschlimmste.
Geiz finde ich entsetzlich. Find ich, ja. Find ich oder Also Geiz ist, also ich lade wahnsinnig gerne ein. Ich kenne Leute, die etikettieren beim Aldi irgendwas um, damit sie irgendwie 1 Euro sparen. Ja. Boah, ich könnte kotzen. Also das ist etwas, was ich hasse.
Das finde ich auch. Das macht einen Menschen schlagartig
unsympathisch,
hässlich.
Ja, und ich glaube, Geiz ist eben doch ein Indikator für eine charakterliche Unebenheit, die tiefer liegt. Ja. Wenn ich das richtig betrachte, wollte ich eigentlich immer mit dem Wohlstand, der sich irgendwann eingestellt hat, in der Lage sein, andere einzuladen.
Ja. Naja.
So. Das würde ich sagen.
Das finde ich auch quasi das Erstrebenswerteste. Also auch wenn ich, bei mir ist ja zum Beispiel so, Köln ist für mich auch immer noch eine der tollsten Städte.
Verstehe
ich. Ich liebe das total. Ja. Ich habe da so viele Freunde noch und ich wohne da aber nicht mehr und ich will da auch nicht mehr wohnen. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt nach Köln komme, penne ich meistens bei meiner besten Freundin und dann sehe ich alle, die ich sehen will, gehe überall hin, wo ich es mag und dann fahre ich wieder nach Hause und bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich meine große Liebe nur von ihren schönsten Seiten genossen habe sozusagen.
Ja, ich verstehe es total und so geht es mir ein bisschen komischerweise auch in Kassel, ja. Das kann man nur nicht vergleichen, aber ich fahre oft, wenn ich mache so an die 80, 90 Lesungen im Jahr.
Ja.
Und dann produziere ich noch Filme, also ich bin mit meinem Auto dauernd unterwegs. Ich bin früher Bahnfahrer gewesen, aber seitdem die Bahn sich entschlossen hat, überhaupt nicht mehr zuverlässig zu sein, gebe ich ehrlich zu, die Geduld habe ich nicht, bis die professionell wieder werden. Das dauert, so viel Zeit habe ich nicht. Also es trägt, aber wenn da Kassel in der Mitte liegt, ja, fahre ich unheimlich oft an Kassel vorbei.
Ja.
Und ich richte es mir oft so ein, dass ich da in meinem Lieblingshotel eine Nacht übernachte. Dann gehe ich zu meinem Lieblingsitaliener, kaufe die Kasseler Zeitung, fahre am nächsten Morgen weiter, gehe mal an das Grab meiner Mutter noch und fühle mich dann irgendwie mental erfrischt.
Ja, ja.
Kannst du das vorstellen?
Ja, das verstehe ich.
Ja, auch wenn ich gar keinen Freund getroffen habe oder keine, da wohne ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viele. Aber ich denke, ach, hast mal wieder nach dem Rechten gesehen.
Ja.
Steht noch, alles gut und dann geht's weiter.
Es ist ja auch, muss man dann auch dazu sagen, was du ja dann wahrscheinlich jedes zweite, dritte, vierte Mal machst, wenn du dann in Kassel Zwischenhalt machst, gehst du in den Habichtswald und lässt einen Stein da, den du irgendwo auf der Welt aufgelesen hast.
Der ganze Habichtswald?
Besteht aus Steinen von dir.
Das ist der Wald oben, wo der Herkules, das Oktogon steht, ja, dieses spätbarocke, wo die Kaskaden dann runter sind. Und da lege ich seit 20 Jahren, werfe ich Steine weg. Wirklich aus aller Herren Länder. Auch Freunde bringen mir mittlerweile aus der Mongolei und so. Teilweise sind die Steine kleiner als ein Fingernagel. Ja?
Ja.
Insofern ist es ein Gesamtkunstwerk, was man nicht sieht. Ja?
Das ist eine Installation eigentlich.
Ich bin dankbar, dass du das so einstuhst. Nein, das spricht für dich. Und der Witz ist, selbst wenn du mir jetzt 5 Millionen bieten würdest, wenn es mir gelänge, alle Steine wieder aufzusammeln, würde ich sagen, es geht nicht. Weil teilweise waren sie ganz klein, teilweise liegen sie Jahre da und ich werf sie auch dann wirklich ins Äußerste. Also das ist auch ganz spannend. Ich habe jetzt 2 Steine in Hamburg liegen aus Neuseeland. Die hat mir aber jemand mitgebracht, der da war. Und ich finde diesen Gedanken so irre. Bei mir zu Hause in Hamburg, die sind quasi zwischengelagert, der ist skurril, ja, liegen jetzt 2 Steine, die seit Millionen Jahren in Neuseeland lagen. Jetzt liegen sie bei mir auf dem Schreibtisch im warmen Hamburg, im warmen Zimmer. Und sie werden wahrscheinlich Millionen Jahre, also meine Urenkel werden bereits verstorben sein, in irgendeinem tiefen Gehölz im Habichtswald liegen.
Und
ich finde das irgendwie eine faszinierende Vorstellung.
Ja.
Ich kann das aber auch nicht begründen. Also
ich habe da
schwer einen an der Marmel.
Ich verstehe das. Ich finde, das betrifft nicht nur die Umwidmung oder Wohnortverschiebung von Steinen. Steine sind doch eigentlich mega faszinierend, weil die so, was ist denn ein Stein? Also
ein Stein, der war immer da. Und was immer wir an Blödsinn machen und dann kriegen an Zetteln, der Stein bleibt da.
Ja.
Die andere Skurrilität, über die ich aber auch schon mal an anderer Stelle gesprochen habe, ich habe seit 1984 noch nie eine deutsche Zahnpasta verwendet. Ja,
das hätte ich jetzt noch als nächstes angesprochen.
Ja, und zwar, das kam ja, nach England viel musste als junger Werber, habe ich mir immer, weil da wurde ich noch nicht so gut bezahlt, habe ich mir immer so abends
in Zahnpasta auszahlen.
Ich habe mir Zahnpasta aus England mitgebracht und fand das irgendwie am Anfang ganz skurril, wenn ich dann in meiner kleinen Wohnung in Düsseldorf war, dass ich dann morgens eine englische Zahnpasta hatte.
Ja.
Und daraus hat sich eine Marotte entwickelt, ja. Und im Moment.
Was hast du jetzt gerade für
Thailand. Thailand, die ist grün.
Ist das immer noch die grüne, ja.
Weißt
ja.
du, ja, die ist wieder da, ja. Ah, ja, ja. Die ist grün, aber ich habe viel aus Italien, Capitano aus Italien oder aus Amerika, Pepsodent, ja, das gab es noch eine Marke, die es auch mal in Kindheit mal hier gab. Ja. Crest ist eine andere, also CR, ja. So, also kann man hemmungslos Werbung machen, weil es ja, gibt es ja, alles nicht hier. Na. Und wobei ich eben auch sehr schmerzhaft sage, dass der Zahnpastamarkt eben von kleinen Marken langsam bereinigt wird, weil Colgate alles platt macht, ja. Mhm, mh. Aber es gibt Portugal zum Beispiel, ist für den Zahnpasta-Freund ein Eldorado, weil es gibt da noch so kleine Hersteller, ja, mit wirklich auch witzigen Tuben, ja, wo die Tube schon eigentlich ein kleines Kunstwerk ist. Ja, ja, also insofern habe ich wirklich in so diesbezüglich einen an der Waffel.
Es, gibt
ja.
auch, es gibt auch diese, ist das eine italienische Zahnpasta-Marke, wo es auch diese so mit, ich glaube sogar mit Zimtgeschmack oder so ähnlich. Die heißen irgendwie Marvis oder so oder Marvi oder so?
Na, es gibt Marvis, ja, das ist, glaube ich, das war, die habe ich auch mal, die ist ja sehr cool. Die ist sehr, ja, ich bin jetzt nicht gibt's ganz so sicher.
Fünf,
ja, ich glaube, die kommt aus Italien, du hast recht. Ja, habe ich auch mal gehabt, ja.
Die ist auch gut, die ist auch gut. Aber ja, das ist natürlich, eigentlich ist es ganz schlau, weil es immer ein guter Grund ist, wenn du zu Hause merkst, dass die Zahnpasta zur Neige geht. Oh, ich muss mal wieder Objück.
Ja, aber die wird nicht zur Neige gehen, weil ich habe im Moment, ich habe so einen Korb im Badezimmer und da stecken die so drin, wie Blumenstiele in der Vase, ja. Und im Moment sind da an die 30 Zahn.
Also finde ich schon, welche abgelaufen Pasti. Oder so. Musst du mal,
Pasté.
Muss mal ausmisten, damit du damit wieder einen Grund hast.
Ich putze auch viel die Zähne, ich putze mittags auch. Also ich bin immer, ja.
Das finde ich schön, dass man sich solche Sachen erhält. Ich finde das interessant, dass bei dir quasi diese Motivation immer war, von Kassel aus die Welt zu erobern und zu sagen, ich will dieses Kleinstädtische nicht, das ist eine okaye Basis. Ich finde auch übrigens, dass das, also Wesseling ist ja noch kleiner als Kassel und ich bin froh, ich mache drei Kreuze da nicht mehr zu leben, aber ich sage immer, da aufzuwachsen war total
das
geil.
Glaube ich.
Auf dem Feld draußen zu spielen, dieser ganze Quatsch und auch, dass meine Eltern mich so früh wie möglich alleine mit dem Fahrrad rumfahren lassen konnten.
War bei mir auch so.
Das ist halt total geil, wenn das so klein ist.
Ich muss auch sagen, ich kenne mittlerweile Leute ganz gut, die aus anderen Städten kommen und beruflich in Kassel sind, an der Uni beispielsweise oder bei VW oder und das kann ich gut verstehen. Also in der Stadt kann man auch gut leben. Mittlerweile gibt es auch ein paar ganz gute Restaurants, was lange nicht der Fall war.
Ja.
Aber ich kann nicht verstehen, und das ist mir immer schleierhaft, ja. Ich kann nicht verstehen, nicht im Sinne einer Kritik, sondern im Sinne eines mangelnden Vorstellungsvermögens, dass jemand ein Leben lang im selben Ort bleibt.
Ja, das kriegt
auch wenn es Berlin
ja,
ist, ich kann nicht. Es nicht verstehen. Weil ich denke, Mann, die Welt ist so groß. Ja. Was machst du hier die ganze Zeit? Also,
ich kann das auch nicht, ich kann das Gefühl nicht nachvollziehen, aber ich habe mittlerweile gelernt zu akzeptieren, dass das für Menschen okay ist. Dass
es
Menschen
bleibt einem ja auch nichts wollen. Anderes übrig.
Naja. Ja. Aber ich verstehe es auch nicht. Also intellektuell begreifen kann ich es nicht.
Nee, weil es ist ein Mangel an Abenteuer. Also ich bin, glaube ich, abenteuerlustig.
Ja.
Das, also ganz im eigentlichen Sinne des Wortes. Ja, ich gucke gerne so um die nächste Ecke und guck mal, was da los ist und so.
Hoffst du eines Tages noch auf eine Kasseler Ehrenbürger?
Ich habe so eine niedrige Kasseler Ehrenbürgerwürde mal bekommen von dem damaligen Oberbürgermeister Georg Lewandowski, weil ich habe da auch einen Ottfried Fischer Film gedreht. Ja. Ich habe einen Film mit Hannelore Elsner, habe die Premiere in Kassel gemacht, bevor es zur Berlinale ging und so. Ich habe in Kassel wirklich viel gemacht. Kassel hat, das sage ich offen, im Moment einen Oberbürgermeister, den ich ungeeignet fürs Amt halte.
Ja.
Herr Geselle, und da er weiß, dass ich ihn ungeeignet fürs Amt halte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er über seinen Schatten springt, relativ gering. Aber es ist ja demnächst Wahl. Ich hoffe, da kommt ein anderer Kandidat.
Ich spekuliere auch eines Tages noch auf die Wesselinger Ehrenbürgerwürde.
Toi.
Vielen Dank. Darf man ja nicht sagen, aber ich hoffe mir das Beste. Jetzt etwas, was ich noch unbedingt von dir wissen will. Auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das. Also NDR Talkshow, die du ja mit moderierst. Du wehrst dich mal ein bisschen gegen den Begriff moderieren, aber du moderierst sie ja mit.
Ich nehme das Wort Gastgeber lieber.
Genau. Das aber da gibt es kein gutes Verb für, die du ja mit Gast gibst.
Nein. Also, was ist die Frage, lieber Freund?
So, die Frage ist folgende. Wie gesagt, irrsinnig viele Interviews über die Zeit. Du machst die schon viele Jahre. Und es sind ja immer so ungefähr, also ihr moderiert immer zu zweit.
Ja.
Es sind ja immer fünf Gäste oder
vier, 7 bis 8.
7 bis 8 Gäste in einer Sendung. Die Sendung geht 2,5 Stunden.
2 Stunden.
Zwei Stunden.
Genau.
Das heißt, pro Gast hast du ungefähr
12 bis 14 Minuten.
Ja. Also ich meine, ich habe auch deinen Podcast gehört, wo du Frauengeschichten, wo du mit Frauen, die nicht immer zwangsläufig berühmt sein müssen, sondern die eben einfach irgendwie was Besonderes machen oder gemacht haben, sehr ausführliche Gespräche führst, so wie ich das hier im Podcast irgendwie auch immer mache. Das ist ja toll, wenn man so in die Tiefe gehen kann, so ein Interview in Ruhe führen kann und irgendwie alles erfahren kann, was man will. In der NDR Talkshow hast du diese Zeit nicht, hast diesen Luxus nicht. Wie schafft man das, on point zu bleiben, wenn man weiß, ich führe jetzt hier ein Gespräch, aber ich habe nur 14 Minuten und wenn der Gegenüber dann vielleicht plötzlich so ausholt und so lange Sätze anfängt zu formulieren und dir die Zeit davon rennt?
Kurze Frage, also das Erste ist, was ich immer mache, ich stelle ganz kurze Fragen, am Anfang gerade, um den erstmal aufzuknüpfen, ja, dann gibt es einfach diesen zweiten Trick ist, bei einem Schauspieler beispielsweise oder bei einem Sänger, wir haben ja immer so einen kleinen Film, der ihn vorstellt, das Övre, ja. Dass ich am Anfang eine kurze Frage, die kann sagen, wie geht's Ihnen heute, ja? Befinden Sie sich gerade in einer Lebensphase, die Ihnen Spaß macht? So, und dann sagt er ja oder nein, und dann sagt er, wir wollen jetzt mal alle Lebensphasen, sage ich, wir wollen uns mal alle Lebensphasen angucken, wir haben einen kleinen Film vorbereitet, so. Und dann ist die nächste Frage häufig, weil Sie das eben gesehen haben, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, ja? Wenn jemand meandert, ja, was natürlich ab und zu passiert und nicht zum Punkt kommt, dann sage ich dann auch sehr humorvoll, also ich hatte eigentlich noch ein paar Fragen vorbereitet, wenn Sie auf die keinen Wert legen, Entschuldigung. Es ist schwer, darüber hinaus jetzt ein Patentrezept zu haben, aber es gibt natürlich die eine präzise Frage, die immer genau passt. Ja, und ich überlege mir die erste Frage immer besonders lang, also besonders sorgfältig, sagen wir mal. Wie könnte die sein? Da wir ja gerade Boy Gobert vor uns haben, der sowohl ein Unterhaltungsfuzzi war aus der Sicht seiner Leute, als auch ein renommierter Intendant später, als auch dann Charakterdarsteller bei Fassbinder, dem würde ich vielleicht als erste Frage, würde er noch leben, was er leider nicht mehr tut, sagen, was macht es mit Ihnen, wenn ich jetzt sage Unterhaltungsfuzzi? Sagt er, kann er sagen, ist lange her oder zornig oder... Dieter Hallervorden ist auch ein Mann, der heute ein toller Schauspieler ist, in Wahrheit immer ein toller Schauspieler war, aber der unter Palim wahnsinnig lange gelitten hat. Und das war damals, in der damaligen Zeit, war das ein, da kamst du nicht mehr raus. Das hat sich mittlerweile, Gott sei Dank, verändert.
Weil ich finde das wahnsinnig faszinierend, das zu können. Weil die Situation ist ja immer live, also es wird auch nicht geschnitten oder so. Das heißt, du kannst dich jetzt nicht dadurch retten, dass jemand anders das ausbaden muss, wenn du zu lange getalkt hast, sondern du musst wirklich on point talken. Es ist ja auch oftmals die schönsten Momente, gerade bei der NDR-Talkshow, ist ja auch, wenn dann die Gäste untereinander auch,
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich werde demnächst nach Saarbrücken fliegen und werde eine Frauengeschichte aufnehmen mit Nicole. Ein bisschen Frieden, ja? Ich war wirklich beeindruckt, die war vor kurzem bei uns in der NDR Talkshow, da hatten wir nicht viel Zeit und die hat eine Krebskrankheit überwunden und hat das ganz wunderbar erzählt und ist aber auch eine wirklich kämpferische Person. Ich überlege schon die ganze Zeit, was wird die erste Frage sein, wenn wir im Saarländischen Rundfunk sitzen, im Studio. Vermutlich wird die Frage sein, weil sie ist sehr heimatverbunden, sehr saarländisch. Wie riecht für dich Heimat? Was ist der Geruch?
Na, verstehe.
Übrigens ist mein großer Wunsch, aber dem wird wahrscheinlich niemand Rechnung tragen. Ich würde gerne mal einen Podcast machen, der sich um Düfte dreht, weil ich bin ja ein Duftsammler, ein Nischenduftsammler. Also ich habe an die 40 Eau de Toilette zu Hause, aber nur kleine Marken. Und ich finde Duftgerüche, wir haben in der deutschen Sprache ja, die Nase wird immer wieder sozusagen im Munde geführt durch Formulierung. Du hast die Nase voll, ich kann dich nicht riechen, verdufte. Du stinkst mir, es gibt kein anderes, also weder das Auge noch das Ohr, unsere beiden anderen Sinnesorgane werden in der deutschen Sprache so oft in Anspruch genommen. Und wir wissen das doch alle, wenn wir Menschen mögen und der riecht aber nicht gut, können wir dem kaum was entgegensetzen. Aber es kann sein, dass du einem Menschen, den du gar nicht so sympathisch findest, also ich habe meine Frau in Hamburg umarmt, die ich nur oberflächlich kenne, aber ich mochte sie nie so richtig, aber ich hätte auch keinen Grund, sie nicht zu grüßen. Und die hatte ein bestimmtes Parfum, Molecule One von Gesa Schön, der hier in Berlin Duft ist. Da habe ich gedacht, ich fand die Frau plötzlich wahnsinnig attraktiv und wahnsinnig sexy. Aber also, Duft ist eine irre Manipulation. Und das würde ich zum Beispiel Nicole fragen, hier im Saarland. Du bist, liebe Nicole, ein sehr heimatverbundener Mensch. Wie riecht für dich eigentlich Heimat?
Aber das würdest du sie in deinem Podcast fragen.
Ja, das werde ich wahrscheinlich
auch. Von wo aus du dann eine Stunde Zeit hast mit ihr.
Aber ich würde sie auch wahrscheinlich in der Sendung fragen. Oder natürlich ist man dicht nah bei einer Frau, die den Krebs bezwungen hat. War das der schwerste Kampf deines Lebens? Oder wie oft? Also es gibt ja auch Menschen, mittlerweile hat die Medienkompetenz der Gäste ja sehr zugenommen.
Ja.
Die Menschen wissen mittlerweile, wenn sie allzu lange antworten, tun sie sich selber keinen Gefallen.
Ja.
Weil sie wollen ja ein paar Informationen unterbringen. Der neue Film, das neue Theaterstück, das neue Buch. Also die wissen ja mittlerweile überwiegend, wie sie von der Kamera sich günstig bewegen.
Ja. Du hast auch mal gesagt, die NDR-Talkshow ist etwas, wo immer so ein bisschen der Firnis des Optimismus drüber
liegen soll. Es ist Freitagabend. Ja, des Trostes. Es ist Freitagabend. Die Leute, wir haben überwiegend Leute, die junge Ehepaare, die keinen Babysitter gefunden haben. Singles, die keine Verabredung haben. alte Menschen, die nicht mehr vor die Tür gehen, weil es draußen schneit, regnet oder glatt ist. Und am Freitagabend willst du ins Wochenende entlassen werden. Am Sonntagabend, da war früher ja auch, da ist jetzt Anne Will.
Ja.
Da willst du dich wieder auf die Woche vorbereiten, ja, willst du informiert sein. Das kennen wir auch irgendwie subjektiv, hört Sonntagmittag das Wochenende für mich auf. Da fängt man wieder an, sich vorzubereiten, Montag hat man einen Termin und so. Aber Freitagabend, das muss ja nicht dumm sein, gar nicht, aber du musst gut unterhalten. Du kannst auch Themen nehmen, die schwierig sind, aber es muss am Ende des Themas ein Hauch Zuversicht, Motivation und Optimismus stehen. Also ist zumindest mein Anspruch, weil sonst schalten die Leute am Freitagabend verständlicherweise weg.
Ja, das verstehe ich. Das ist aber, das finde ich faszinierend, weil ja, ihr habt ja durchaus, wie du jetzt auch sagst, mit Nicole und ihrer Erkrankung oder andere Gäste, ihr habt ja, es gibt ja immer wieder Geschichten bei euch, die, wo ich auch zuerst denken würde, traut man sich, über sowas in einem Talk zu sprechen, von dem man weiß, dass er nur eine Viertelstunde geht und hier gerade so ein bisschen Unterhaltung sein soll. Also, dass man.
Ja, es gibt natürlich Grenzen, also wo du sagst, das ist schwer. Aber wir haben zum Beispiel mal eine ganz tolle Frau gehabt, eine Mutter, die hatte ein gelähmtes Kind. Ja, und es gibt ja so eine Technik, dass man über Stromimpulse Menschen wieder Muskeln wieder zum Leben bringt.
Mhm.
Und die Mutter, die weder Ingenieurin war noch Ärztin, hat dem Kind so eine Art Anzug gebaut mit Drähten selber. Ja. Ja. Und das Kind begann mit diesem, den man im Handel nicht kriegen kann. Für alles Geld der Welt gibt es sowas nicht. Ja. Ja. Und die Mutter hat es geschafft, dass dieses Kind wieder anfing zu laufen und heute wieder nahezu genesen ist. Ja. Ich habe das die letzten zwei Jahre nicht verfolgt, aber damals war es so.
Ja.
Und das lieben Menschen. Ja. Wenn jemand einen Schicksalsschlag hat, aber doch etwas unternimmt.
Mhm.
Und das musst du zeigen. Mhm. Ja, oder dass Nicole wieder unterwegs ist. Ja, ja die hat dann mit dem wunderbaren Entertainer Robert Kreis bei uns, der Holländer ist, zu sagen, haben sie dann ein bisschen Frieden auf Holländisch gesungen, ja, was nett war. Und was ganz wichtig ist für eine Freitagabend-Talkshow, es muss Menschen aus verschiedenen Bereichen, also der von mir aus Schlagersänger, neben dem Astrophysiker, neben der Erotiktänzerin, neben dem Sachbuchautor über Astronomie.
Ja. Ja.
Und wenn du die zusammen, wir alle haben homogene Freundeskreise. Ja, ja. Wir haben nahezu ähnliche Freundeskreise, ähnlich unserer eigenen Person. Das finden wir zwar toll, aber eigentlich würden wir auch gerne mal andere Leute beim Bier treffen, was schwer ist. Und dieses leistet die NDR Talkshow.
Ja, das stimmt. Das,
wenn sie gut ist. Also wenn wir gut das machen, dann leisten wir das.
Ja, absolut. Eine Sache noch, bevor wir für heute auseinandergehen müssen.
Ja.
Du bist, glaube ich, der größte, der einzige wahrscheinlich nicht, aber wenigstens der größte Rod Stewart-Fan in Deutschland, glaube ich.
Ja, also ich bin da, der hat den Soundtrack meines Lebens begleitet, seitdem ich, weiß ich, 15, 16 bin.
Du bist aber wirklich, es hat schon einen Hauch von, du bist schon so besessen von.
Besessen mich überhaupt nicht. Ich würde ihn zum Beispiel, wenn ich die Gelegenheit hätte, ihn zu treffen, würde ich, habe ihn einmal zufällig getroffen, aber ich würde jetzt ihn nicht treffen wollen, weil ich finde, ich kenne ja ihn durch sein Werk, ich bin jetzt kein Fan, ja. Aber der hat angefangen, das, was man vergisst, der hat angefangen als, der war ja sozusagen ein Vorläufer der Punk-Bewegung, ja. Also Sid Vicious von den Sex Pistols hat ja Anleihen genommen bei den Faces, weil das war eine rüde Sauftruppe, die den Fernseher aus dem Hotelzimmer schmiss, übrigens hier in Berlin auch. Da war ja eine Menge los. Und heute ist er ja sozusagen die Wiedergeburt von Frank Sinatra sozusagen mit American Songbook. Nein, ich fand die Stimme immer toll und fand den Typen irgendwie gut. Aber ich bin vielleicht heute mehr so, also dann über die Jahre vielleicht sogar mehr Rolling Stones-Fan geworden.
Naja. Ich finde Rod Stewart, der hat ja auch immer so ganz, er hat immer so ein bisschen den Schalk, und man ist halt auch ein richtiger Engländer, so ein bisschen
class.
So Assi.
Okay, so, klar.
Naja. Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder so, war das größte Interview, das er in England von ihm veröffentlicht wurde, das er gegeben hat, war für ein Modelleisenbahnmagazin, ja, wo er seine Modelleisenbahn gezeigt hat, weil der so
Celtic Glasgow ist ja irgendwie, ja, sein anderer, der hat auch ein großes Interview dem Vereinszeitung von Celtic Glasgow gegeben, wo dann die ganzen renommierten Zeitungen abschreiben mussten, ja. aber das ist so ein, ja, der, ich mochte auch immer, der hatte immer relativ viel Humor in die Musik gebracht, ja. Das fand ich gut, und ich bin jetzt kein addicted Fan, ja. Also er hat musikalisch mein Leben begleitet.
Ja, also in Frauengeschichten widmest du jedem deiner Gast immer einen Rod Stewart Song.
Stimmt. Und aber ich bin in den letzten Jahren, ich habe ein paar Mal die Stones noch auf der Bühne gesehen, solange Charlie Watts noch gelebt hat. Im Übrigen, vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer, es gibt ein ganz tolles Buch über das Leben von Charlie Watts, dem verstorbenen Drummer. Finde ich lesenswert, bei Ullstein habe ich das hier in der deutschen Sprache. Ja, es gibt ein paar Songs, die ich richtig gut finde von ihm. Downtown Train zum Beispiel.
Die Faces-Sachen sind doch alle total geil.
Ja, aber die waren ja eigentlich nicht so erfolgreich. Da gab es diesen einen Hit Stay With Me, und dann, die waren mal von 71 bis 75. Das war ja eine kurze Geschichte, aber die haben ja auch mehr sich für die Damenwelt und für Alkohol interessiert und dann noch ein bisschen die Gitarre gehalten. Also
der Grund, warum man Rockmusik macht.
Das ist der Grund, ja. Man will endlich mal Geld haben, und die Damen freuen sich auch, wenn man um die Ecke biegt. Aber auch da ist die Leistungswelt ja heute größer. Ich meine,
und man kann vielleicht auch noch in einem großen Rod Stewart-Mythos an dieser Stelle aufräumen. Sailing ist eine Coverversion
von Gavin Sutherland. Ja. Und die haben mal einen großen Hit, Sutherland Brothers and Quiver, hatten mal einen großen Hit, der hieß Arms of Mary. Und der Typ, der Arms of Mary geschrieben hat, ist derselbe, der Sailing geschrieben hat. Und es klingt von denen katastrophal. Aber Rod Stewart hat einige Mega-Hits, die Cover. Also I Don't Wanna Talk About It zum Beispiel, ja, ist von dem Gitarristen, ich komme nicht auf seinen Namen, von dem Gitarristen, der mit Neil Young arbeitet.
Ah ja.
Ich komme nicht auf den Namen der Begleitband jetzt. Also der hat immer ganz geschickt. Downtown Train ist von Tom Waits. Der hat immer ganz, hat auch viel Eigenes gemacht, aber hat ganz geschickt gecovert. Also mit viel Stilsicherheit gecovert. Ja,
ja, das stimmt.
Waltzing Matilda zum Beispiel ist auch von Tom Waits. Ne?
Wenn man das Original von Sailing hört,
grauenhaft,
wundert man sich, was man aus diesem Song, also dass jemand das in diesem Song auch gehört hat allein.
Hör dir mal das Original von Downtown Train an, da kommst du auch nicht drauf. Also das ist, der hat dann auch gute Produzenten gehabt. Ja, das ist ja, das kannst du als Sänger teilweise alleine ja gar nicht leisten, aber auch so einen guten Produzenten, der sagt, pass mal auf, ich habe hier was gehört.
Ein gutes Näschen, aber auch für die richtigen Produzenten. Absolut. Und so. Schon irgendwie ein guter Typ. Lieber Hubertus,
lieber Nils,
ich habe mir so viele andere Sachen noch aufgeschrieben, ja, über die wir unbedingt nochmal reden müssen.
Ich komme nochmal vorbei.
Bei Gelegenheit. Sehr, sehr gerne. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen.
Ich mir auch.
Für heute vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ich fand's toll. Also ich habe das Gefühl, dass hier jetzt auch wieder viele neue Aphorismen entstanden sind.
Absolut.
Die Menschen nach uns.
Diese Sendung hat die deutsche Sprache bereichert.
Ja, ja, nach vorne gebracht.
Nach vorne gebracht, ja. Absolut. Du solltest einen Preis, eigentlich so einen Dudenpreis.
So?
Ja.
Finde ich auch.
Nils, also mindestens. Sagen, einmal im Jahr verleihst du den Dudenpreis.
Ja, an mich selbst.
Konrad Duden, immer an dich. Immer an dich. Und ich bin die Jury und du musst immer einen ausgeben.
Ja, so. Ja. 1A, das machen wir.
Genau.
In Kassel, in der Kneipe.
Humboldt 1, wo ich früher Mathematik.
Genau. Wo noch fast der Angstschweiß von früher in den Gardinen hängt.
An der Tapete hängt.
Ja. Sehr gut. Das machen wir.
Vielen Dank.
Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war es diesmal mit der Nils Burgberg Erfahrung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Die Nils Burgberg Erfahrung. Von und mit Nils Burgberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckeberg. Nils Buckeberg, die Nils Buckeberg-Erfahrung.